Ja, Sven Hansen wird heute die Predigt halten. Da sind wir schon sehr gespannt und freuen uns. Und ich werde jetzt dazu noch den Bibeltext vorlesen. Ja, oder? Der Text ist aus dem Galaterbrief 5, Verse 13 bis 25. Durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie die Wölfe übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt: zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben ebenso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal: Wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor: Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen.
Ja, der arme Hermann möchte da einfach nur sitzen. Man mag zweifeln, ob die beiden sich noch lieben. Von Freude und Friede ist nicht so viel zu spüren. Geduldig scheint Hermanns Frau nicht unbedingt zu sein. Und die Freundlichkeit zwischen beiden erscheint eher oberflächlich. Und die Selbstbeherrschung geht selbst bei einem Hermann am Ende flöten. Natürlich ist dieser Sketch von Loriot völlig überzogen. Es ist ja ein Sketch. Und dennoch, denke ich mal, gehört das zu unserem Alltag irgendwie auch dazu, genervt von anderen Leuten zu sein oder Stress mit dem Partner zu haben. Und ich habe gehört, es soll sogar unter Christen geben. Meine Frau und ich hatten diese Woche zum Beispiel Besuch gehabt von zwei lieben Menschen aus der Gemeinde, die waren das erste Mal bei uns und wir hatten so vor dem Besuch so ein bisschen gescherzt, müssen wir unsere Wohnung mal so tipptopp aufräumen und überall so Bibeln verteilen und unserem Sohn Jesse so fromme Liederbücher irgendwie so hinlegen und sowas, um einen guten Eindruck irgendwie zu machen. Das haben wir natürlich dann nicht gemacht. Die Wohnung sah jetzt nicht so besonders aufgeräumt aus und wir haben es einfach halt so dann belassen, wie es ist. Aber es war aber ein netter Abend und wir hatten eine gute Zeit zusammen. Wir haben zusammen gebetet, wir haben uns viele geistliche Gedanken gemacht und es war so richtig so ein geistlicher Abend halt. Und als dann die beiden gegangen sind, 5 Minuten später, meine Frau und ich kamen über einen Termin zu sprechen im September irgendwann, den ich völlig verschusselt hatte. Wir wollten eigentlich ursprünglich an dem Wochenende auf so einem Bauernhof und ich hatte aber an diesem Wochenende irgendwann ein Dienstwochenende draus gemacht und eine Minute später zofften wir uns und wie kannst du nur und ist die, naja und so weiter und so fort und irgendwie war die schöne geistliche Atmosphäre noch des Abends dahin und es war irgendwie halt auch, es gibt ja in der Bibel diesen guten Rat, man soll sich versöhnen, bevor die Sonne unter einem untergeht, also den aber es war auch schon dunkel und von daher hat das dann auch nichts mehr genützt und so kochte das Ganze bis zum nächsten Morgen irgendwie noch so dahin und am nächsten Morgen haben wir uns dann versöhnt und es war alles wieder gut. Aber ja, genau so, also ich weiß ja nicht, wahrscheinlich sind wir die Einzigen, denen es so geht, aber so passiert es eben manchmal in unserem Alltag. Wir sind halt eben so, wir Menschen. Und dann mitten im Neuen Testament in einem Brief, den Paulus an die Gemeinden in Galatien schrieb, finden sich folgende Sätze, die auf wunderbare Weise in eine ganz andere Richtung weisen. Wir haben sie eben von Delia auch gehört. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Das ist die Hoffnung für alle Übersetzungen, die ich jetzt auch generell für diese Predigt verwendet habe. Meine Predigt heißt ja die Frucht des Geistes, deswegen, weil die meisten genaueren Übersetzungen an der Stelle stehen haben. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Und diese Verse sind eingebettet in einen etwas schwierig zu verstehenden Text. Deshalb möchte ich zunächst zu Beginn der Predigt kurz etwas über den Hintergrund des Galaterbriefes sagen und damit auch nochmal betonen. Ich bin ja so ein Fan davon, nicht nur einzelne Bibelverse irgendwie herauszupicken, sondern ich mag es gerne, Bibelverse im Zusammenhang zu lesen. Und der Galaterbrief ist ja nun mal einmal das, was er auch aussagt, er ist ein Brief und Briefe gehören eigentlich halt, wie wir das ja auch eigentlich wissen, wenn wir einen Brief bekommen, wir würden nicht nur irgendwie einige Zeilen herauspicken, sondern wir würden den Brief natürlich ganz normal von vorne bis hinten durchlesen und es ist einfach auch gut, diesen Brief auch einmal von vorne bis hinten sich zu betrachten. Also die Frage ist, worum ging es bei den Galatern? Und der erste Satz dieses Abschnittes, den wir gehört haben von Delia, gibt darüber Auskunft, was das Problem war. In Vers 13 heißt es, durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche hier war und der Predigt von Detlef Pieper gelauscht hat. Das war ja genau so sein Thema. Wen der Sohn des Höchsten frei macht, der ist wirklich frei. Und er hatte dann so beschrieben, dass Christus sozusagen uns eine komplett weiße Wand sozusagen schenkt und die dürfen wir ausmalen und dürfen alle Pinsel benutzen, dürfen alle Farben benutzen und wir haben die Freiheit, wirklich das zu tun. Und dann sagte er, daran kann ich mich noch gut erinnern, und wir Christen machen dann Folgendes. Nein, wir möchten hier nicht irgendwie die Wand bemalen und irgendwie so in aller Freiheit. Wir machen Malen nach Zahlen. Und ich fand das sehr eindrücklich. Das Problem aber der Galater war nicht, dass sie Malen nach Zahlen machen wollten, sondern das Problem war, dass sie überhaupt gar nicht zum Pinsel greifen wollten, bevor sie nicht bestimmte Voraussetzungen erfüllten, denen es ihnen erlaubte zu malen. Nachdem Paulus die Gemeinde gegründet und den Menschen von Jesus erzählt hat, der wirklich frei macht, kamen einige Ehrlehrer in die Gemeinde, vielleicht waren sie auch schon immer da, die Galater aufforderten, sich entsprechend des jüdischen Gesetzes beschneiden zu lassen. Erst diese Handlung würde sie zu wahren Kindern Gottes machen. Wenn man den ganzen Brief in einem Schwung durchliest, merkt man, wie unglaublich aufgebracht Paulus über diese Leute ist. Er ist auf Deutsch gesagt stinksauer. So sauer, dass er, nachdem er es mit viel Logik und theologischen Gründen dagegen argumentiert, am Ende des Briefes noch die Keule rausholt und diesen Satz in den Brief haut. Und das ist jetzt eine schöne Übersetzung bei der Hoffnung für alle. Wenn diese Leute euch so hartnäckig die Beschneidung aufdrängen wollen, dann sollen sie sich doch gleich kastrieren lassen. Hoffnung für alle Übersetzung. Aber das meint es auch. Wobei es Paulus an sich nicht um die Beschneidung ging, sondern um die Bedeutung, die die Ehelehrer diesem Ritual gaben. Für sie war es nämlich Voraussetzung, um errettet zu werden. Für Paulus gab es für die Galater nur zwei Wege. Entweder sie glaubten, dass Jesus genug ist, oder aber eben nicht. Und die Beschneidung war das Zeichen dafür, dass Jesus eben nicht genug war. Es brauchte noch mehr. Und ich bin ganz begeistert von dem Galaterbrief. Ich habe gelesen, es war auch einer von Luthers Lieblingsbriefen. Und jeder, der irgendwie von euch irgendwann zweifelt und denkt, das kann doch irgendwie gar nicht so richtig wahr sein, diese Gnade, die ich geschenkt bekomme durch Jesus Christus, dass ich nichts, aber auch rein gar nichts irgendwie tun muss für meine Errettung. Ich muss doch irgendwie noch etwas tun. Ich kann doch nicht irgendwie halt so mit meinem liederlichen Wesen irgendwie so vor Gott kommen und sagen, hier bin ich. Es muss doch irgendwie etwas geben, was ich menschlich noch dazu beitragen kann. Und ich glaube, diese Gedanken kennen wir halt auch. Und jedem, dem das so geht, dem diese Gedanken kommen, der ist echt wirklich dieser Brief ans Herz gelegt. Denn aus jedem dieser Zeilen, finde ich, ruft es heraus, nein, Jesus ist genug. Er ist genug. Wir brauchen nicht mehr als Jesus. So unglaublich es klingen mag, aber das ist die Wahrheit. Damit komme ich zurück zu unserem Textabschnitt. Die Christen werden sich gefragt haben, okay, Paulus, ich habe verstanden, dass es nicht um die Einhaltung von Geboten geht. Wir sind davon durch Jesus befreit worden, aber wir sollten diese Freiheit nun auch nicht ausnutzen und uns gehen lassen, denn das führt offenbar auch in eine Sackgasse hinein. Ich komme noch auf die Horrorliste der negativen Eigenschaften, die Paulus benennt, zu sprechen. Aber wenn wir keine Regeln befolgen sollen und uns gleichzeitig nicht gehen lassen dürfen, wie sollen wir dann leben? Und Paulus' Antwort darauf lautet in Vers 16, darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Und nachdem er noch einige Verse über die Auswirkungen unserer Selbstsucht spricht, benennt er ab Vers 22 die Auswirkungen eines vom Heiligen Geist bestimmten Lebens. Meine Frage lautet nun, wie komme ich zu dieser Superfrucht? Wie kann ich ein Leben führen, welches vom Geist bestimmt wird und nicht von meiner Selbstsucht? Und ich denke, Paulus benennt vor allen Dingen zwei Dinge. Ich lese noch einmal die Verse 22 bis 24. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Und jetzt der Vers, mein erster Punkt, Vers 24. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Mein erster Punkt. Ich bin tot. Wenn wir Ja zu Jesus Christus sagen, erleben wir im Grunde genommen unseren persönlichen Tod. Paulus drückt das an einer anderen Stelle im Galaterbrief, im Galater 2, 19 bis 20, so aus: Mein altes Leben ist mit Christus am Kreuz gestorben. Darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Bevor ich zu Jesus Christus gehörte, musste ich mit mir alleine klarkommen. Ich musste mit Svens Fähigkeiten, mit Svens Schwächen, mit Svens Macken klarkommen. Natürlich war und ist Sven ein von Gott geschaffenes Wesen und spiegelt deshalb auch sein Wesen in irgendeiner Form wider, aber dennoch führte Sven ein komplett getrenntes Leben von Gott. Tatsächlich das zu tun, was Gott von Sven erwartete, war ihm nicht möglich. Und die beste Lösung, den alten Sven ein für alle Mal loszuwerden, war, ihn sterben zu lassen. Natürlich nicht wirklich. Ich stehe ja noch vor euch. Aber im geistlichen Sinn. Ein toter Sven kann schwerlich noch Mist anstellen, oder? Und ein gutes Bild, um diese Wahrheit, diese geistliche Wahrheit zu veranschaulichen, ist die Taufe. Ich mag total gerne taufen. Nicht nur, weil wir hier ein besonderes Setting haben bei uns in der Gemeinde. Wir gehen hier mal zum Stadtpark und taufen dann die Leute im Stadtparksee. Und ich finde es einfach immer so eine schöne Kulisse, da draußen zu sein. Aber ich mag es einfach, wenn da Leute dann da ins Wasser hineingehen. Und ich sehe sozusagen so, da schleppen sich jetzt diese alten Kadaver, diese Leichen sozusagen ins Wasser und werden eingetaucht und sind tot. Und dann kommen sie aber wieder raus und sind lebendig, sie sind neu geschaffene Wesen. Ich liebe das und ich finde, Taufen sind sozusagen damit fröhliche Begräbnisse. dass diese Täuflinge neue Geschöpfe sind, wird auch in 2. Korinther 5, 17 ausgedrückt. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Ich habe einmal ein Bild mitgebracht von meiner eigenen Taufe, das ist jetzt 15 Jahre her. Genau, da oben, noch im trockenen Zustand, der alte Sven, der sein Kadaver zum See geschleppt hat, und da unten das Bild, wo der neue Sven herauskommt. Wir haben ja vor kurzem auch die Predigtreihe verwandelt gehabt, und als Symbol dieser Predigtreihe stand die Raupe, welche sich zum Schmetterling verwandelt. Wie viel leichter ist so ein Leben als Schmetterling, wenn man sich nicht mehr mühevoll fortbewegen muss, sondern fliegen kann. Eine Raupe muss langsam und im Kriechtempo irgendwie über alle Probleme des Lebens hinwegkriechen und vorbeikriechen, und ein Schmetterling kann einfach drüber hinwegfliegen. Als zweites Vers 25. In diesem Vers nennt Paulus ein zweites grundsätzliches Mittel, um geistlich zu wachsen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Das eine beschreibt die Tatsache, wir haben neues Leben erhalten. Das ist die passive Seite, zu der wir nichts mehr tun können, als anzuerkennen, dass wir dieses neue Leben nur allein durch Jesus Christus erhalten, wie ich das gerade auch beschrieben habe. Mit ihm sind wir gestorben und haben neues Leben erhalten. Das zweite ist eine Aufforderung. Lasst uns jetzt unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Und da wird es schon schwieriger. Ich habe meine Taufe und mein neues Leben in Christus erwähnt. Und es ist wahr, dass ich geistlich gesehen ein neuer Mensch bin, aber körperlich bin ich immer noch da. Martin Luther hat es einmal so ausgedrückt: Der alte Adam in uns soll ersäuft werden, nimm dich aber in Acht, das Aas kann schwimmen. Und damit komme ich kurz auf diese unangenehmen Verse, die ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, von 18 bis 21 im Galaterbrief in unserem Abschnitt zu sprechen. Hier nochmal ein Auszug. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Und das sind jetzt nicht alle Dinge, die Paulus hier auflistet. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen und so weiter. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal: Wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Und ich muss sagen, dass ich bei der Predigtvorbereitung an diesen Versen ganz schön zu knabbern hatte und mich eigentlich mehr damit beschäftigt hatte, als letzten Endes mit der Frucht des Geistes, mit diesen positiven Eigenschaften, denn einiges von dem, was dort aufgelistet wird, ist mir nicht unbedingt unbekannt. Und dann ist natürlich dann diese Warnung: Wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Was ist denn damit gemeint? Ich habe einige Kommentare gelesen und ich denke, wir müssen davor, vor diesen Versen, keine Angst haben. Denn Paulus geht es ja im Galaterbrief grundsätzlich um die Freiheit vom jüdischen Gesetz und warnt davor, durch Einhaltung von Geboten Errettung zu erlangen. Das Problem daran war, dass dies erstens einmal nicht ging, weil einfach niemand perfekt ist, und zweitens gerade, weil man sich so auf die Einhaltung von Geboten konzentrierte, weckten diese in einem die Begierde, sie zu brechen. Und die Folgen davon werden hier von Paulus beschrieben. Und er betont, dass niemand in Gottes neue Welt kommt, der sich auf die Einhaltung von Geboten verlässt. Und das aber, denke ich, ist nicht unser Problem. Denn ich nehme nicht an, dass jemand unter uns ist, der versucht, die 600 irgendwas Vorschriften der Tora, des jüdischen Gesetzes zu befolgen, um errettet zu werden. Und gleichwohl, und das ist das Gemeine, sind uns einige Eigenschaften, die hier aufgezählt werden, nicht fremd. Denn es geht in diesen Zeilen auch, und das betrifft wiederum uns alle, um unseren innerlichen Kampf, das Gute zu tun, was nicht immer, also eigentlich Tag für Tag, Stunde für Stunde manchmal nicht einfach ist. Paulus beschreibt das auch in Römer Kapitel 7. Er sagt, das Gute, was ich tun will, tue ich nicht, aber das Schlechte, was ich nicht tun will, das tue ich. Und er endet damit, er wird mich befreien aus diesem Kreislauf. Und er sagt, Gott sei Dank, durch Jesus Christus bin ich befreit. Aber wir erleben eben auch das halt. Wir sind errettet, wir glauben an Jesus Christus, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Wir leben im Grunde genommen in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir können Gutes tun, aber das Gute tun wir eben nicht. Und die Frage ist, wie wächst unsere Frucht? Wie schaffen wir es wirklich, ein Leben in Kraft des Geistes zu führen? Ich denke, ganze Bücher wurden darüber geschrieben und ich könnte jetzt weit ausholen und von Bibellesen reden oder von Gebet sprechen oder Gemeinschaft miteinander haben und in den Gottesdienst gehen. Und ich glaube, das hat alles seine Berechtigung. Aber ich meine, es gibt einen Punkt, den Paulus hier besonders herausstellt. Und es wäre toll, wenn ihr diesen Punkt mit nach Hause nehmen könnt. Mein zweiter Punkt. Nicht ich, sondern wir. Oder wir schaffen es nicht alleine. Es ist sehr interessant, wenn man den Kontext des Textabschnittes liest, sowohl direkt vorher als auch direkt nachher finden sich einige Aufforderungen, die allesamt nichts mit unserem Ego, mit uns zu tun haben, sondern in denen es darum geht, für andere da zu sein. Galater 5, 13 plus 14, dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. 6,1, Brüder und Schwestern, wenn einer von euch vom richtigen Weg abkommt, dann sollt ihr, die von Gottes Geist geleitet werden, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Seht aber zu, dass ihr dabei nicht selbst zu Fall kommt. 6,2, jeder soll dem anderen helfen, seine Last zu tragen. Auf diese Weise erfüllt ihr das Gesetz, das Christus uns gegeben hat. Und 6,10, solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun, vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Und wenn wir uns die Frucht des Geistes anschauen, dienen fast alle Eigenschaften dem Umgang mit anderen Menschen. Liebe, denke, das ist klar. Geduld, da könnte man sagen, vielleicht geht es da aber auch einfach grundsätzlich um Geduld, um Ausharren, wenn es uns irgendwie nicht gut geht oder wenn wir irgendwie auf eine neue Arbeitsstelle warten, aber tatsächlich habe ich mal geschaut, ist das griechische Wort mehr bezogen auf Geduld mit Menschen als auf Geduld auf andere Dinge. Freundlichkeit ist auch klar, Güte kann nicht schaden, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht der Weg sein kann, vor allen Dingen, um geistlich zu wachsen, um mehr Frucht zu bringen, um die Frucht in mir wachsen zu lassen. Eben nicht, um mehr Frucht zu bringen, sondern dass sie in mir wächst. Denn es ist ja automatisch. Es ist ja nicht etwas, was ich selber produzieren kann, sondern es ist etwas, was Gott mir schenkt. Und ich denke, je mehr ich mein Ego zurücklassen kann, je mehr ich glauben kann, dass Gott sich schon um mich kümmert, um meine Bedürfnisse und meine Sehnsüchte stillt, umso mehr kann ich mich anderen Menschen zuwenden. Umso mehr erlebe ich, wie meine Frucht wächst. Und das ist so der Punkt, denke ich, wo es schön wäre, wenn ihr den mit nach Hause nehmt. Und ich glaube, das ist auch nicht einfach. Wir gehen uns manchmal gegenseitig ganz schön auf den Keks und der Sketch von Loriot treibt es ja auch pointiert auf die Spitze. Wir haben Stress mit Freunden, mit unserem Partner, auf der Arbeit oder in der Gemeinde. Aber wir brauchen offenbar einander, um zu wachsen. Hermann braucht seine Frau, um Liebe und noch mehr Geduld zu üben. Hermanns Frau braucht Hermann, um in den Bereichen Liebe, Freundlichkeit und Güte zu wachsen. Ich habe hier einen Vers vorgelesen. 6,1, Brüder und Schwestern, wenn einer von euch vom richtigen Weg abkommt, dann sollt ihr, die von Gottes Geist geleitet werden, ihn liebevoll wieder zurechtbringen. Das habe ich selber vor einigen Monaten erlebt, hier in der Gemeinde, und wollte es noch so zum Abschluss erwähnen. Und ich bin sehr dankbar, dass mich jemand hier in der Gemeinde auf ein Verhalten von mir aufmerksam gemacht hat. Ich hatte jemand gefragt vor dem Gemeindeabend, ob ich denn zu einem Prophetieseminar mit Heike Bodecker komme. Das ist eine Pastorin von der Ansgar-Kirche und ich habe wohl ziemlich ätzend "Nee" geantwortet. Also "Nee" und hatte im Hinterkopf irgendwie dieses "noch ein Termin" oder